und sozusagen die Folgerung, die ich eine der Folgerungen, die ich aus diesem Video ziehe, ist die, dass bei all dem schockierend Unzivilisierten, was sich hier findet, die Situation, die gesellschaftlich-ideologische Situation, die an dieser Stelle zum Ausdruck kommt, etwas ist, was Grund zum Nachdenken ist und was man nicht einfach so beseitigen oder beschwichtigen kann, dass man sagt, ja, wenn die einander ausreden lassen würden, dann würde das Ganze doch sozusagen zivilisierter und gediegener von sich gehen. Dass sie sich nicht ausreden lassen, dass sie in einer Weise lustvoll inszenieren, sich nicht ausreden zu lassen, das sagt selbst etwas und das hat etwas, um es also direkt mal zu sagen, das hat etwas damit zu tun, dass die einen Wahrheitsanspruch erheben und diesen Wahrheitsanspruch nicht herunterschrauben und heruntertransformieren in der Konfrontation mit anderen Wahrheitsansprüchen. Und die mehrfach angesprochene Frage der Demokratie, auf das werden wir eben auch noch kräftig zu sprechen kommen, die Frage demokratischer Gesellschafts- und Umgangsformen hat nun genau damit etwas zu tun. Nicht nur mit Kompromiss und sich arrangieren in gemeinsamen Kollektivvertragsverhandlungen oder sowas Ähnlichem, wie man es, da kommen sozusagen die schlechten Assoziationen von Toleranz her, sondern haben auch etwas zu tun damit, dass in einem demokratischen Gemeinwesen Gruppen miteinander leben, deren Wahrheitsansprüche sich an Schnittpunkten, wie zum Beispiel Krieg oder Rente oder Abtreibung, um es als eine 3 zu nennen, an Schnittpunkten tatsächlich widersprechen. Und das wird also das wird das Thema, das Hauptthema eigentlich dieser Veranstaltung sein. Damit ich nicht das ist sozusagen im Rahmen des Gender Mainstreamings, sagen wir mal so, im Rahmen des Gender Mainstreamings habe ich es für notwendig gehalten, nicht nur alte Männer, sondern auch Frauen aufeinander zu zeigen, wie sie sich sozusagen dasselbe machen, aber ihnen zu zeigen, wie das bei Frauen aussieht, das hat ziemliche Ähnlichkeiten.
I want to thank everybody that called in today. I think people, no matter what political party they will vote in 06 or 08, understand that the media is one-sided and that they don't encourage people to read and they don't encourage people to find the facts and then bring them to the shows that they host and discuss those facts as they find them. It's sad that the caller thinks that the people... I'm a New Yorker, and it's sad that he thinks that the people of New York are so silly that we don't understand that 15 of the 19 hijackers came from Saudi Arabia and that there's a guy, Osama bin Laden, out there that the president doesn't spend much time on, just doesn't care about anymore, even though he said he wanted him dead or alive. People of New York are owed the explanation as to why we did not go get Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Mullah Omar, which is those are the top three in al-Qaeda, and instead attacked Iraq. It just doesn't make any sense to anybody here, which is why the people who were attacked on 9/11 give the president a 26% approval rating. We're the ones that were attacked. We don't understand why, if you're attacked by a person, you attack a country that had nothing to do with it. And we understand that the media is so out there somewhere that they've convinced, at one point, 72% of the American people believed that Saddam Hussein had something to do with 9/11. We now know it was a lie. Treason's been committed in this country. Somebody outed a CIA non-official cover officer. That grand jury will come to some conclusion this month. I can't wait to find the facts about that. And I just want to thank all the people who are not like-minded, who listen to Air America every day. Realize there are facts out there that you don't get. The New York Times is not liberal. It actually beat those war drums from George Bush really pretty heavily. So there's no liberal media. We try and bring facts as we find them. When you look at the facts, you tend to be a Democrat.
Randy Rose, this is, by the way, her first time appearing on a C-SPAN call-in program, and we suspect probably not the last. Janet Parshall, you get the last word. You've been on 13 times, including your first appearance, October 1994.
And I've enjoyed every single one because I do think C-SPAN does America, all of America, conservative or liberal, left or right, a tremendous service because you really give us a front row seat to everything that's happening. I think that this has been a beautiful example of the pejoratives leveled by people who can't stand on solid ground or facts. You know, Randy just spewed so many things in that last one. Let me just pull out a couple of ones real quickly. President gave a very important speech this week on terrorism, talked about the fact that 10 major aversions by Al-Qaeda have been taken care of, two have public. We know them, Jose Padilla and the New York Bridge. We also know that now we are in receipt of a 13-page letter that basically said that Al-Qaeda is using Iraq as a staging ground. So when the president says, I'd rather fight him over there than over here, he's got my vote completely. Thank you very much.
Janet,
this is my last word, Randy. Thank you very much. 45 out of the
51. I live in New York. You can't write. The subways are under a high orange threat level. We are fighting them over here.
We don't do this on conservative radio. We're polite, Randy. The reason
I'm sitting in New York, Janet, where there is high orange alert radio,
they like our ideas better. New York Times is not liberal. Doesn't pass.
I apologize to New Yorkers.
Who know that we are under a terrorist threat in the New York subway system.
Unbelievable.
Here it comes, really bad.
Vielleicht.
Ganz beeindruckend, dass die immer weiterreden konnte.
Welche jetzt? Die rein, die raus.
Die andere, die ältere.
Die ältere?
Ja, die hat immer weitergeredet.
Ja, sie hatte die Ohren zugemacht.
War nicht zu beirren.
Nicht zu beirren, ja. Das, aber also das ist das, was passiert, wenn man Standpunkte hat, ne? Also zwei Standpunkte, die Einstellung mit den Frauen neben jeweils in einem Rahmen, die ist ja sehr eindrucksvoll. Ne? Was sich ja interessanterweise auch an dem Arrangement zeigt. Nicht? Du hast zwei Fernsehbildrahmen gehabt, zwei Kameras und einfach nebeneinander. Also ich habe mit Richard Heinrich gemacht etwas, das haben wir genannt philosophisches Duett. Und in dem philosophischen Duett haben wir genau damit gearbeitet, dass wir beide gleichzeitig geredet haben. Allerdings aufeinander abgestimmt. Und das ist mir jetzt dann der Stelle gekommen, wie ich das nochmal gehört habe. In einer gewissen Weise ist es ein politisches Duett. Ja? Der eine zieht in die eine Richtung, der andere zieht in die andere Richtung. Es ist ebenfalls ein Showkampf. Der Showkampf ist aber tatsächlich vom Organisatorischen her so eingerichtet, dass das Fernsehen die Show liefert. Das heißt, die sitzen sich nicht am Tisch gegenüber. Im ersten Fall hast du wirklich so noch Körperkontakt. Nicht? Also die beiden Männer, da kannst du dir vorstellen, im Wilden Westen hätten sie jetzt dann die Sakkos ausgezogen, die Ärmel aufgekrämt und das Ganze sozusagen in einer Rauforgie. In einem John Ford-Film würde das so abgehandelt werden. Während die Frauen haben eigentlich eher die Situation von, jede sitzt an ihrem Fenster und sie schreien sich über die Gasse Gemeinheiten zu. Nicht? Wollen Sie dazu sagen? Aber also diese eine Reaktion mit, das ist ja furchtbar, ist glaube ich, sehr, sehr zutreffend und hat mir auch in der Vorbereitung dieser Vorlesung an dieser Stelle ein bisschen weiter geholfen, um es noch einmal zu sagen, diese Reaktion, dass so kann man doch nicht miteinander umgehen, verbunden damit, da muss man sich doch ein bisschen zurücknehmen. Wie schaut denn das sonst aus? Was denken sich die anderen? So kommen wir niemals auf einen grünen Zweig. Das sind Toleranzgedanken, wollen wir es mal so sagen. Nicht? Also allein schon die Idee, die ganz banale Idee, dass man sagt, Toleranz besteht zumindest darin, dass man anerkennt, dass die andere ein Recht hat, das zu sagen, was sie sagt, und nicht unterbrochen zu werden und dass man sich dabei nicht die Ohren zuhält. Also dass sie nicht das Recht hat, das zu sagen, was sie sagt in der Wüste alleine, sondern in einem öffentlichen Raum das sagen kann und das als Beitrag wahrgenommen werden kann in einer öffentlichen Debatte. Das ist sozusagen gehört zum Einmaleins der Toleranz und auf das wird man an dieser Stelle wieder gestoßen. Zweitens aber, und das eben wiederholt sich an diesem Clip genauso wie an dem vorherigen, für mich ist die spannende und wichtige Sache die, dass man nicht den einfachen Weg wählt zu sagen, also das sieht man es doch, wo man hinkommt, wenn man nicht tolerant ist, sondern das stimmt zwar, sondern dass man als zweites dazu auch noch bedenkt, dass es einen Grund gibt, warum diese Männer und Frauen auf die Art und Weise wie die Panzer losgehen, weil sie nämlich etwas zu verteidigen und zu vertreten haben und weil sie glauben, dass das, was sie zu vertreten haben, mit dem Aggressionsfaktor verbunden ist. Also das ist ihnen so wichtig, dass sie die Rahmenbedingungen von Höflichkeit, von Zivilgesellschaft und so überschreiten und einander ins Wort fallen. Das ist ja nicht nur schlechtes Benehmen, sondern das ist auch ein Problem von Standpunkt, von Überzeugung, von Wahrheitssuche, die an dieser Stelle reinkommt. So sage ich es mal jetzt nur, um das Problem anzusprechen. Sie wollten was sagen.
Ja, also ich finde, das sind auch die Verhalten sich nach den typischen Klischees von männlichem und weiblichem Streitverhalten. Also die Männer drohen und kündigen an, sie gehen und wollen den anderen raushauen und die Frauen verhalten sich sehr kindisch wie kleine Mädchen. Ich höre dich nicht, ich höre dich.
Ja, also die Sache ist sehr, sehr wichtig, genau. Also gerade die beiden, diese beiden Verhaltensweisen, nicht? I put you off the set, sagt Bill O'Reilly, das heißt, ich schmeiß dich da raus. Und die Janet sagt, I can't hear you. Das ist ja echt großartig. Also das ist auch noch ein Kommentar dazu, dass man auch das als ein politisches Drama inszenieren kann.
Das erinnert ja ein bisschen auch an Pubertätskämpfe.
An?
Pubertätskämpfe.
Ja.
Wechselseitig, dass sozusagen der eine den anderen nicht verstehen will. Und so in seiner Welt abgeschlossen ist wie der andere. Ne? Also der Vater und Tochter oder so. Es ist jetzt nur die Überkreuzgeschichte dazu, aber es scheint doch irgendwie sozusagen, dass diese Reifungsphase, die man eigentlich ja durchmachen sollte in seiner menschlichen Entwicklung, hier noch nicht eingesetzt ist oder wieder ausgeblendet wurde.
Ja, da würde ich allerdings gerne dazu sagen, die Klassifikation Pubertätsphase mit der dazugehörenden Assoziation und dann wirst du noch einmal erwachsen und reifer werden, ist tatsächlich auch ein Problem. Also der Grund, warum man in der Pubertät an dieser Stelle selbstgerecht ist, ist natürlich, dass man unsicher ist. Es werden Dinge unsicher, die früher sicher geworden sind. Man hat eine Desorientierung und diese Desorientierung wird versuchsweise kompensiert, wenn ich es ein bisschen psychologisch mal sagen kann, mit einer extra Dosis von Sicherheit, gerade weil man sich der Sache nicht sicher ist. Ja? Jetzt würde ich als erstes, und es ist klar, dass in dem Moment, in dem man souveräner wird, das nicht mehr notwendig ist. Ich würde zugunsten der Pubertätsphase zumindest zu bedenken geben, dass uns das mehr oder weniger allen immer wieder passiert. Also so reif können wir gar nicht sein, auch mit 60 oder 70 nicht, dass wir nicht in der Regel auch mit dieser Art von Unsicherheit konfrontiert sind und diese Unsicherheit bewältigen und auf diese Unsicherheit reagieren. Auf diese Unsicherheit müssen wir reagieren und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Das reife Verhalten eines sozusagen wohlerzogenen Staatsbürgers, einer wohlerzogenen Staatsbürgerin ist eine Antwort diesbezüglich, aber es ist klar, in diese Richtung will ich so da auch sozusagen sprechen, in dem Maße, in dem sich die Gesellschaft polarisiert, in dem Maße, in dem die gesellschaftlich eingespielten Mechanismen von Lebensbewältigung, von sozialem Ausgleich und sowas unsicher werden, in dem Maße reduziert sich auch die Möglichkeit, auf eine so sagen wir mal, reife Art und Weise mit Problemen umzugehen. Und wir sind, also in den USA ist es ganz greifbar, das ist einer der Gründe, warum ich die USA-Beispiele nehme, da ist es noch ein bisschen deutlicher. In Europa ist das noch alles, sagen wir mal, eher ein wenig abgepufferter, könnte man sagen. Aber es ist nicht undenkbar, dass das auf uns auch zukommt. Also wenn man auf die Immigrationssituation in Ceuta und Melilla hinsieht, dann muss man sich sozusagen sehr klar machen, dass wir an dieser Stelle nur am Außenposten ein erstes Donnergrollen haben, dass aber hier eine Erschütterung des gesellschaftlichen Status quo bevorsteht, die da doch genau das Problem ist. Ne?
Sie wollten was sagen?
Ja, ich finde es auch interessant, dass wir jetzt zuletzt auf die Adoleszenz gekommen sind, weil ich glaube, dass das also eine Schnittstellenzeit ist, wo man anfängt, sich neu zu definieren in einem gesellschaftlichen Rahmen. Also wenn man zuerst mehr sich definiert hat über wer bin ich in der Familie oder wer bin ich mit den Freunden, lernt man dann größer zu denken und sich da irgendwie zu definieren. Und also ursprünglich habe ich den Gedanken gehabt, dass interessant wäre, wie Amerikaner Probleme lösen, die wir momentan haben im EU-Bereich. Also wenn dann die nach Brüssel rausfahren und dann streiten sie sich 3 Tage und das wirkt sehr nobel und am Schluss kommt eigentlich das Gleiche raus wie am Anfang. Es schaut irgendwie natürlich besser aus, aber ich habe mir dann gefragt, ist da die Toleranz in dem Kontext nicht eher der Modus als dann das endgültige Resultat, weil das gar nicht möglich ist? Und dann habe ich mir gefragt, ob Toleranz vielleicht, wenn man den Gedanken weiterspinnt, ist Toleranz in einem gesellschaftlichen oder politischen Rahmen überhaupt möglich, weil Politik immer den Anspruch hat, dass was Gemeinsames, Reales verändern will. Und das ist ja eigentlich unmöglich. Das heißt, muss man Toleranz nicht eher überhaupt in der Privatsphäre festmachen?
Das sind viele Sachen. Ich antworte mal auf das Letzte, was Sie gesagt haben. Eine der wichtigen gegenwärtigen Diskussionen in der politischen Philosophie um den Toleranzbegriff dreht sich genau darum, dass sie sagt, das kann ich jetzt hier vielleicht gleich als sozusagen als erstes mal reinschieben, dass man sagt, Toleranz ist ein veralteter Begriff, kommt aus politischen Zuständen. Man weiß, dass es kommt aus dem, also in der Regel wird es im modernen Sinn zurückgeführt auf die Situation in den Religionskriegen in Europa. 30-jähriger Krieg, das Toleranzpatent in Frankreich hat sozusagen zugestanden, die freie Religionsausübung, dass Josef II. Toleranz Juden gegenüber. Also man hat Toleranz an dieser Stelle im Rahmen eines politischen Prozesses in der europäischen Geschichte über die Relativierung des Absolutheitsanspruches von Religionen quasi erreicht. Man ist auf dieses, man ist im politischen Rahmen darauf gekommen. Und das hat eine bestimmte Schräglage. In dieser Geschichte hat es eine Schräglage gehabt, weil auch im jetzigen Verständnis im Toleranzbegriff immer noch sowas drinnen steht, wie was der Polt auch sagt, ich toleriere dich. Ich habe die Macht, und ich bin so freundlich, meine Macht nicht auszuüben dir gegenüber. Ich lass dich bestimmte Sachen tun, obwohl ich sie verhindern könnte, obwohl ich sie aufgrund meines göttlichen Auftrags oder sowas eigentlich auch verhindern sollte. Aber ich bin jetzt nicht mehr jemand, der Ketzer verbrennt, sondern ich sagte, okay, du kannst es tun, obwohl ich es nicht selber tue und auch nicht billige. Obwohl ich es nicht richtig finde, kannst du es trotzdem tun. Diese Art von Schräglage hat die politische Entwicklung des Toleranzbegriffes immer wieder begleitet. Und ich komme jetzt zu dem, was Sie gesagt haben. Eine Antwort auf die jetzige Situation in diesem Zusammenhang ist die zu sagen, das kann es ja eigentlich nicht mehr sein. Wir haben Demokratien und in diesen Demokratien gibt es eine Verfassung und eine Rechtssicherheit. Und nach dieser Rechtssicherheit haben alle Angehörigen des Staates das Recht, bestimmte Sachen zu machen. Das steht drinnen im Gesetz. Und es ist nicht so, dass wir in Österreich oder Deutschland oder England freundlicherweise tolerieren, dass es Moscheen gibt oder dass es Synagogen gibt, sondern dieses Recht haben die Leute. Und hier von Toleranz zu reden, macht das Ganze völlig verkehrt. Darum ist, das ist jetzt der Punkt, darum ist Toleranz keine politische Tugend mehr. Das hängt mit diesem Umbruch auch zusammen. Wir, also Leute, die eine abweichende Lebensführung, Meinung und so vertreten in einem gewissen Rahmen, haben es nicht nötig, um Toleranz anzusuchen, nachzusuchen oder sowas, sondern die haben nach unserem Verständnis des Rechtsstaates ein Recht, das zu tun, was sie tun. Und dann ergibt sich die Frage, was bleibt dann noch für den Toleranzgedanken? Und die Antwort darauf, eine wichtige Antwort darauf von George Haidt, H-E-Y-D, ich bringe Ihnen die Literatur dann mal, ist genau die, dass er sagt, Toleranz ist eine Tugend, eine private Tugend eigentlich. Auf die Sachen werde ich noch zu sprechen kommen. Die Gelegenheit ist sozusagen jetzt eine gute Gelegenheit gewesen, die mir Ihre Frage gegeben hat, das schon mal bemerken. Sie wollten noch was sagen?
Ich wollte nur kurz auf das eingehen, was der Kollege gesagt hat, dass ich glaube, wenn man das als Gebet spielt und so weiter, wie kann man das nicht vergleichen, das ist nicht der Gefahr, oder man sollte auf die Gefahr aufpassen, dass es eigentlich mit sich bringt, weil eigentlich, also mich macht es aggressiv. Ich merke, wenn ich solche Dinge sehe oder auch dort schon.
So etwas, ja.
Das macht mich aggressiv, das ist zwar einfach lustig, und wenn ich es einen Teil lang gesehen habe, macht es mich immer aggressiv, egal in welche Richtung. Und ich glaube, dass das genau der Zweck ist. Und auch, dass die Leute, ich glaube nicht einmal, dass sie das wirklich so glauben müssen, sondern sie werden ausgebildet, so zu sprechen. Erstens, sie erreichen jeden damit. Egal, in welcher Bildungsschicht er ist, solange der Sprache mächtig ist, erreichen sie ihn damit. Also reden sie einfach. Sie erreichen die Bildungsschicht, indem sie sich gleich darüber ärgern, dass die Leute sich so aufführen. Und sie politisieren wieder. Und sie manipulieren die Leute. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, der genau bei uns auch so sein wird. Ich meine, wenn man jetzt ein Parlament schaut, wir haben das Teilchen jetzt hier auch. Weil damit erreiche ich Leute wieder, egal ob es jetzt ein richtiger oder ein falscher Weg ist, und das ist irrsinnig gefährlich, finde ich.
Also ich
muss mich auch dort einsteigen, egal ob ich jetzt vielleicht solche Worte nicht verwenden würde, aber wenn ich mir eine amerikanische Talkshow anschaue, dann kann ich auch zu Hause zum Anfang zu Beruf fahren, weil es mich aggressiv macht. Also ich finde, das spricht mich total an, ich falle auf sowas total rein.
Ich habe jetzt eine Verständnisfrage. Dieses einfache, sozusagen wohlformulierte, effizienzorientierte Reden, von dem Sie sagen, die Leute sind ausgebildet dazu, das funktioniert ja einmal so, wenn Sie Einzel, wenn sie interviewt werden. Also zum Beispiel ein Politiker wird interviewt und der muss seine Message rüberbringen und dann kommen genau die vorhersehbaren Standpunkte. Das sind sozusagen die Standpunkte und diese und da es da dieses Interview 1 bis 2 Minuten dauert und so vielen Leuten gesehen wird, muss das kompakt und einprägsam sein. Das ist einmal das eine. Das ist aber noch nicht in der Konfrontation. Die Schwierigkeit besteht ja jetzt darin, also man kann ja sagen, okay, du kriegst das Mikrofon, dann sagt der Politiker seine Standpunkte, dann wird das Mikrofon auf die andere Seite sozusagen gehalten und dann sagt die Politikerin ihre Standpunkte und dann können die Zuseher und Zuseherinnen, können sich diese beiden Soundbites und Messages sozusagen geben. Da an dieser Stelle besteht Demokratie noch darin, dass man sagen kann, solange es Parteien sind, die wählbar sind, muss man irgendwie schauen, dass die alle ihre Gsatzeln sagen können. Das ist aber jetzt noch nicht das, was sie aggressiv macht. Oder ist das schon, was sie aggressiv macht? Weil der Punkt ist jetzt, wenn die aufeinander, wenn die, also nicht jeder ein einzelnes Mikrofon hat, sondern wenn die in dasselbe Mikrofon hinein sprechen. Und da, das verstehe ich dann einfach jetzt noch nicht, weil als erstes macht mich das nicht aggressiv. Also ich muss sagen, mich macht das einmal sprachlos. Also die Art, diese Art, gemeinsam reinzureden, das betrachte, ich betrachte es in einer Form als einen Kurzschluss. Es ist sozusagen der Kurzschluss einer Gesprächssituation. Das ist es ja auch. So wie wenn bei mir zu Hause das Licht ausgeht, weil die zwei falschen Drähte aufeinander gelaufen sind, dann hoppla, da ist was passiert. Also ich nehme es mal als einen Indikator, aber ich lasse mich gerne, also ich würde gerne noch weiterhören, warum Sie sagen, dass Sie das aggressiv machen.
Naja, das Problem ist ja nicht, dass das sozusagen jetzt, dass ich mir 2 Stunden lang so ein Thema anschaue und dass es erst in den letzten 10 Minuten passiert, dass man sagt, okay, jetzt sind Sie schon so drinnen, sondern in Amerika wird das ja auch propagiert oder man fängt ja schon so an. Und ich meine jetzt nicht, dass es mich in den ersten 5 Minuten aggressiv macht, nicht unbedingt. Wenn ich mir das 1 Stunde lang oder 1,5 Stunden lang anschaue, dann fange ich an, mit diesen Menschen mitzufühlen, unter Anführungszeichen.
Ja. Sind Sie dann in beiden? Sind Sie sozusagen in beiden, in der doppelten Haut?
Ab und aus, klarerweise, ja. Und sagt, um Gottes Willen, was redet diese Menschen, die lassen nicht ausreden und so weiter. Und
ja.
Ich fühle mit.
Mhm.
Vielleicht deswegen, weil es ist natürlich auch ja. Inwiefern man politisiert ist oder inwiefern man das als wichtig anerkennt.
Also wenn Sie sich ins Burgtheater setzen und dort spielt man Maria Stuart und die Maria Stuart schreit die Elisabeth von England an, dann ist es ja auch so, ne? Zunächst mal. Ja, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, den ich jetzt hier erwähnen wollte, warum ich mit solchen Bildbeispielen zunehmend arbeite, abgesehen davon, dass es einen Spaß macht und dass ich es erst seit kurzer Zeit kann. Ja? Aber es hat sozusagen auch einen höheren Wert. Und der höhere Wert ist, dass man jetzt philosophisch gesehen ja niemals stark konfrontiert wird mit dem, was Sie jetzt hier ansprechen, nämlich, dass die Gesetze des Fernsehens das einfach verlangen, dass man nicht nachgibt. Ja? Ich kann jetzt gleich, 1, 2, 3, ja? Ja, dazu?
Dazu, das hat mich erinnert an die Fernsehsprecher, die vor der OPEC stehen mit der Satellitenschüssel und jetzt melde ich mich live aus Wien und
das
Hörgeräusch ist und das überhöre ich und ich rede weiter, weil ich habe ein offenes Mikro.
Das ist klar. Also es gibt hier Konstellationen, die haben etwas zu tun mit Öffentlichkeit, mit Debatte, mit Begegnung von Positionen. Und wenn man, und ich kann jetzt angesichts dessen Habermas lesen, ja, sozusagen über die Regeln eines zivilisierten, sachgerichteten Dialogs sozusagen zwischen Menschen. Und das ist völlig unverzichtbar in einer Weise. Aber was in der Philosophie so normalerweise nicht reinkommt und vorkommt, ist jetzt genau diese Beobachtung, was wird mit Positionen, die unter den Bedingungen des Fernsehens auf eine Art und Weise vertreten werden müssen. Selbst wenn der das nicht glaubt, ja, das muss man ja dazu sehen. Sie haben das auch gesagt, ja, das ist ja sehr sekundär, ob die Person das auch wirklich glaubt. Ja. Sie hat verloren in dem Moment, in dem sie da ein bisschen Atem holt. Ja? Also wenn der Phil Donahue sich ein bisschen zurück... das wäre auch eine Strategie. Ist nicht so, dass es nicht auch eine Strategie ist. Ja? Man kann das auch unterlaufen. Es gibt andere Strategien, wahrscheinlich auch mit Bill O'Reilly. Nicht? Aber diese Art von Rangelei im Fernsehen hat halt starken Unterhaltungs- und Publikumswert. Und das ist etwas, was zu bedenken ist. Okay.
Ja, ich würde sagen, ich finde es halt... lustig auch zu sagen, weil wir vor den Gefühlen gesprochen haben, die man hat. Ich finde es halt interessant, wie die Leute sich eben zum Kasperl machen. Und wenn man das vergleicht jetzt mit jemandem, der wirklich diskutiert und ausreden lässt und dann quasi die Argumente aufnimmt, der sitzt doch in einer ganz anderen Position. Und was ich lustig finde, ist, weniger jetzt bei dem Beitrag, aber allgemein in der Politik ist es, dass viele Leute dieses Eingehen auf Argumente vom Gegner körpersprachlich ersetzen. Und zwar nämlich, dass sie nicht eingehen, zwar, sie reden zwar trotzdem irgendeinen Quagel, aber körpersprachlich und von der Stimmlage her versuchen sie möglichst cool zu wirken. Das finde ich sehr lustig. Manchmal kann man das beobachten, in Österreich vor allem, dass dann beide versuchen, immer noch gelassener zu sein. Das tangiert mich gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja. Sehr, 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 sehr lustig in Wirklichkeit. Ja. Wenn man das durchschaut, dann gibt es halt die Leute, die, was ich, der Vater Bell, die halt wirklich versuchen zu diskutieren, die kommen halt überhaupt nicht an, weil die reden viel zu lange und viel zu genau zu den Detail und das interessiert dann irgendwann keinen mehr.
Ja, das ist
nicht so, das, wie hier gesagt, nicht so zackig.
Das ist der Punkt, ja. Das, ja. Das, er war noch hinter Ihnen, noch das erste Jahr.
Ja. Ich glaube, es gibt also die zwei Ebenen. Einerseits Politisierung durch Medien, weil man sagt, das ist halt ein riesen Entertainment Value, die Diskussion, da kommen viele Leute zu. Aber andererseits, so wie man es am ersten Dialog gesehen hat, es geht halt auch nur darum, wer das letzte Wort behält, weil der hat dann Recht. Und wenn man das mal durchschaut hat, dann kann man sich ja auch als Wähler fragen, ja, wenn eh beide Positionen gleich gut sind, wen wähle ich denn da und so? Und eigentlich führt es ja dann à la longue zu einer Politikverdrossenheit, wenn man sich denkt, es ist eh alles gleich wurscht oder so. Also ich glaube, das Medium Fernsehen ist halt wirklich kein ideales Medium, um irgendwelche tiefergehenden Messages zu verbreiten, sondern einfach ein Spaßmedium.
Ja, so sehe ich es auch, ja. Ja? Ja?
Steht nicht hinter diesem Gespräch irgendwie so eine allgemeine Metapher, Diskussion, Reitgespräch ist Krieg. Ja, das Paradox in der ersten Diskussion ist ja, dass die zwei einen Krieg führen, wenn alle Mittel erlaubt sind, über einen Krieg, wo sie mit dem anderen vorwerfen, auch hier sind alle Mittel erlaubt.
Ja, 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 richtig, ja. Es war, Sie waren zuerst, ne? Eins, zwei, drei. Ja, ja.
Ich wollte auch nochmal sagen, dass, also ich hatte das auch mal eine lange Zeit aggressiv gemacht und mittlerweile finde ich das nur noch amüsant, weil sich in dem Moment, wo diese Leute eben irgendwie auch unernst aufeinander losgehen, sich dieses Gespräch aus dem Bereich des Politischen entfernt und zu so etwas Fiktionalem fast Kunstwerk atmet.
So wie Maria Stuart.
Ja, ja. Das Problem, was ich dahinter nur sehe, ist, dass man das jetzt im Rahmen dieser Vorlesung, wo wir das reflektieren, irgendwie einsortieren können. Aber die Gefahr, die doch dahinter liegt, ist, dass ein Haufen, oder Haufen hört sich jetzt negativ an, aber ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft, in Europa oder auch in Amerika, eben nicht so wissenschaftlich betrachten, sondern dass dadurch eben diese Politikverdrossenheit viel mehr wächst und eben Politik auch immer weiter in diesen Unterhaltungssektor wandert.
Ja.
Und da wollte ich noch ganz kurz noch was anderes sagen. Ich wurde es öfter gefallen, so dass das passiert, wenn man Standpunkte hat. Und das würde ich eigentlich, dem würde ich widersprechen, weil wenn man Standpunkte hat, passiert das eigentlich nicht, sondern Standpunkte sind ja erst die Voraussetzung, überhaupt die Diskussion anzufangen. Weil wenn ich keine Standpunkte habe, macht die Diskussion gar keinen Sinn, dann können wir auch schweigen. Genau, und die Diskussion lebt nicht nur so von diesem Fairness-Ding und von diesen Werten irgendwie, die wir alle ganz gut finden, sondern von diesem Pragmatischen, dass irgendwie was rauskommt, das für uns oder für die Menschen, die diskutieren, irgendwie von Nutzen ist.
Ja.
Wenn das auf einmal nicht mehr so ist, weil dieses Streit, jene Situation auf einmal entsteht, dann hat das keinen Nutzen mehr. Das bringt nichts und dann wendet man sich immer ab.
zu den Standpunkten wollte ich nur sagen, das war gedacht als Polt-Zitat. Also der Polt bringt die Standpunkte als die Opposition zu der Toleranz. Also er sagt, da gehören wieder mal anständige Standpunkte, ich kann Toleranz schon gar nicht mehr hören. In diesem Sinn Standpunkt. Wenn man so Standpunkt betrachtet, ich stimme mit dem völlig zu, was Sie gesagt haben, dass... Und das wird mich auch genau beschäftigen. Wie ist es möglich, wie macht man das, die Stabilität und die Unverrückbarkeit eines Standpunktes nicht aufzugeben, weil die ist notwendig, und dennoch in sozusagen eine produktive Auseinandersetzung einzutreten. Es waren Sie zuerst, 1, 2, 3, 4.
Nein, ich wollte einfach nur sagen, weil ja. Ich vorher auch gesprochen habe von dem Zirkus quasi, den Sie in Mary Stuart erwähnt haben, was anderes wäre, wo inszenierte Emotion ist, wäre dann zum Beispiel so von Gusenbauer, schauen Sie mir in die Augen.
Ja.
Das ist so aufgesetzt.
Ne? Das war natürlich geskriptet. Ne? Das war ein vollgeskriptetes sozusagen Fernsehstrategie.
Ich wollte fragen, also erst zu ihm eigentlich, und ich weiß ja noch was jetzt, also dass er das destruktive...
Ein bisschen lauter.
Dass das destruktive Moment da sehr stark herauskommt, finde ich, also und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits politisch, weil wenn ich nur mehr in eine Talkshow gehe, um meinen Standpunkt, wenn ich nur mehr in eine Gesprächssituation eintrete, um meine Position den anderen mitzuteilen und nicht mehr, um mich wirklich auf ein Gespräch einzulassen, dann kann ich das politisch ein Thema nicht weiterentwickeln, weil alle nur stur irgendwas sagen. Und zweitens ist es auch persönlich, finde ich, sehr destruktiv, weil diese Personen sind ja auch in Personen und haben ja auch Gefühle, und wenn mich wer sehr aggressiv anredet, fühle ich mich eigentlich angegriffen auch. Und dann spielt das cool wirken wollen wieder hinein. Ich finde den zum Beispiel den Schüssel sehr bezeichnend, der, wenn er irgendwo interviewt wird und jemand sagt, er vertritt eine andere Position, auf das gar nicht mehr eingeht und so cool ist, dass eigentlich kein Gespräch mehr richtig zustande kommt, finde ich. Und dann wollte ich zuvor noch sagen, mit der, was Sie ja gesagt haben, zur politischen Philosophie, da wird aber Politik sehr begriffen im Sinn von das Wechselverhältnis von Staat und Bevölkerung. Und es wird ausgespart, dass Politik auch was Privates hat oder eine Verbindung zum Privaten.
Das will ich gar nicht leugnen, nein, das wollte ich nicht leugnen. Das war,
also ich glaube, das ist dann noch viel komplexer, ob das in der Politik auch Relevanz hat, weil ja die Politik im Wechselspiel mit dem Privaten steht und so weiter.
Sehe ich ein, kommen wir noch drauf, ja. Sie waren zuerst, ja? Und dann, ja? Sie wollten gar nicht, ne? Wollten Sie nicht? Dann Sie.
Bei Menschen so eine Kraft, so eine Aggression herausleben, dann was passiert, wenn so fette Menschenmassen sind? Und ich meine, die Toleranz wird eigentlich von klein aus erlernt werden.
Ja, das ist, ja.
Zuerst bei dem einzelnen Menschen anfangen zu diskutieren, wieso Toleranz, wieso Intoleranz. Und erst danach zu einer höheren Ebene zu gelangen im Krieg.
Also,
Der Einzelne ist schuld, weil es zu viel gekommen ist. Die Politiker haben wir gesehen zuerst. Weil sie zeigen uns die Aggression. Also, etwas anderes als Aggression, ich schmeiße dich heraus, die andere, ich höre dir nicht zu. Es beginnt von der tiefsten Ebene.
Also erste Beobachtung, der Grund, warum die einzelnen Personen an der Stelle so aggressiv sind, ist ja ein allgemeiner, nämlich dass Krieg geführt wird. Das heißt, einerseits ist das ein Hinweis darauf, dass Politik durchaus in die Privatsphäre geht, nämlich das betrifft die Leute, die an dieser Stelle konfrontativ und aggressiv sind, aber die Aggressivität, die einzelnen Personen haben, ist wesentlich abhängig davon, dass in der Gesellschaft Krieg geführt wird. Diese Schiene gibt es. Und ich glaube, man kann es nicht so einfach sagen, wie Sie sagen, dass eine ideale Gesellschaft würde darin bestehen, dass man in der Familie sozusagen Wohlverhalten, Verständnis ausreden lassen lernt und wenn alle Familien in einer Nation ihre Kinder entsprechend erziehen, dann geht niemand zum Militär. dann kommt es nicht zu einer Armee und so weiter und dann wird quasi der Aggression von unten her die Basis weggenommen. Das ist eine schöne Idee, die hat einige sehr reale Schwierigkeiten. Eine der Hauptschwierigkeiten habe ich schon angesprochen im Zusammenhang mit der Ungleichheit in der Gesellschaft. Gesellschaftsverhältnisse, die starke Polarisierungen enthalten und auch zum Beispiel natürlich unterschiedliche Lebensformen und Traditionen enthalten, wo es jüdische, islamische und christliche Bereiche zum Beispiel gibt, sind von einer Art, dass das so nicht ganz funktionieren kann, denn die familiäre, also der Lebensbereich, in den man in einer Familie reinkommt, ist auf eine Art und Weise geschlossen und in sich stimmig, die möglicherweise im Widerspruch steht zu anderen familiären Lebensbereichen. Und wenn jetzt noch also zu diesen unterschiedlichen Lebensformen in historisch-sozialen Kulturzusammenhängen soziale Unterschiede kommen, von Reichtum, Einfluss und so weiter, dann ist es eine Situation, wo die Einzelperson, so konziliant sie sein mag und so, nicht mehr in der Lage ist, ihre Höflichkeit quasi direkt in eine Gesellschaft reinzubringen. Und das heißt, an der Stelle muss gesellschaftlich vorgesehen werden. Also die Geschichte mit der Verfassung und die Geschichte mit einem Rechtsstaat und einer Demokratie, das sind natürlich Strategien, um mit den eben angesprochenen Schwierigkeiten der öffentlichen Meinungsbildung in hoch inhomogenen Zusammenhängen umzugehen. Jetzt habe ich einfach den Blick vergessen, wer sich alle. Sie wollten schon sehr, sehr lange.
Ja, wollten Sie sich melden?
Das war noch kurz zu dem Thema, was der Kollege da hinten angesprochen hat, nämlich sozusagen, dass dieses Fernsehen oder das Medium Fernsehen eigentlich eine eigene Logik hat und dass so eine Art Kunstwerk oder sowas hier auch entsteht in dieser Doppelkonferenz. Und ich finde auch, man hat das, glaube ich, auch gesehen bei diesen zwei Frauen, die eben nicht auch physisch im selben Raum präsent waren, dass ich führe das jetzt nicht eben auf Geschlechterrollen, weiblich oder männlich oder sowas zurück, ja, dass diese Diskussion anders verlaufen ist, sondern auch auf den Umstand, dass die einfach irrsinnig weit auseinander waren und auch insofern keinen gemeinsamen physischen Standpunkt hatten. Denn es ist schon ein Unterschied, wenn ich mit einem physischen Gegenüber rede, als wenn ich auf ein Fernsehbild eben da einschreie oder mir die Ohren zuhalte. Und ich denke auch, dass, ich meine, hier hängt Toleranz ja auch für mich zu einem gewissen Grad mit Akzeptanz zusammen oder sehr stark zusammen. Und man sieht das ja eben auch bei diesen Fernsehbildern. Ich meine, vielleicht macht einem eine Flutwelle betroffen oder sowas, aber so richtig berührt oder berührt werden kann man schwer davon, vor allem wenn sie medial präsentiert wird, weil es einfach die Distanz eben trotzdem da ist.
Ich würde sagen, ich mache es hier mal zu Ende. Ich sage eines noch, die eine letzte Bemerkung auf Fernsehen als das falsche Medium zur politischen Auseinandersetzung. Eine Sache, die mir an der Stelle eben auch sehr wichtig wäre, ist, indem wir das Fernsehen ins Internet hinein platzieren und solche Clips zum Beispiel haben, können wir auf eine neue Art und Weise damit umgehen. Das heißt, wir können Gedanken, wir können nicht nur jetzt darüber reden, über den Fernsehausschnitt, sondern wenn Sie wollen und wenn da eine Diskussion entsteht jetzt, ja, dann macht es mir keine Schwierigkeit, dass da was zu arrangieren, nämlich zum Beispiel eine Lernumgebung, wo wir Teile von diesem Video hineinspielen können und diese Teile von dem Video entsprechend kommentieren können und das wiederum als politische Erziehung weiter formulieren. Ich zeige Ihnen das nächste Mal, wie es in etwa geht. Es hängt sozusagen, Sie sind eingeladen, in der Diskussionsseite da vielleicht was weiter zu machen. Wenn sich das entwickelt, dann können wir die Vorlesung an dieser Stelle auch sozusagen zu einer medienpolitischen Bildungsveranstaltung ein bisschen umdrehen. Danke.